Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die gesetzlichen Regeln für die Organspende in Deutschland werden reformiert. Einer Spitzenrunde aus Vertretern aller Fraktionen und der Bundesregierung gelang heute der Durchbruch. Jeder Erwachsene soll künftig regelmäßig nach seiner Bereitschaft zur Organspende befragt werden. Einen Zwang zur Entscheidung soll es aber nicht geben. Ein Gesetz soll jetzt so schnell wie möglich auf den Weg gebracht werden. Etwa 12.000 Kranke in Deutschland warten dringend auf ein Spenderorgan.
Nierenpatienten bei der Dialyse, der Blutwäsche. Das heißt oft jahrelanges Warten auf ein Spenderorgan. Es gibt immer noch zu wenige Spender, doch das könnte sich jetzt ändern. Nach monatelangem zähem Ringen haben sich alle Fraktionen auf eine neue Regelung zur Organspende geeinigt. Die sogenannte Entscheidungslösung, ein Erfolg.
Jeder Organspender ist ein Lebensretter. Jeder, der sich nicht entscheidet bei der Organspende, überlässt die Entscheidung seinen Angehörigen, die das häufig in einer ganz, ganz schwierigen Situation dann machen müssen.
Künftig sollen alle Versicherten regelmäßig schriftlich von ihren Kassen gefragt werden, ob sie Organe spenden wollen oder nicht. So sollen mehr Spender gewonnen werden.
Für uns ist es wichtig, dass mit der Post, die in die Familien kommt, mit der Information zur Organspende, die Diskussion auch in die Familien getragen wird. Und dort gehört sie letztendlich auch hin.
Die Information soll künftig auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden. Aber nur, wenn der Versicherte seiner Kasse das auch ausdrücklich erlaubt. Das war ein Knackpunkt für die Grünen. Sie wollten nicht, dass die Kasse die Entscheidung des Versicherten automatisch kennt. Diese Bedenken sind zerstreut.
Wir werden technisch sozusagen ein neues Fach im Chip auf der Karte dann haben, wo diese Entscheidung dokumentiert wird. Und entscheidend ist, Sie können nur etwas eintragen, wenn der Versicherte Sie dazu legitimiert.
In diesem Jahr werden die Versicherten erstmals von ihren Kassen gefragt, in 2 Jahren wieder. Erst in 4 Jahren kann diese Information auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden.
Im Bundestag zeichnet sich eine Mehrheit für die geplante Neonazi-Datei ab. SPD und Grüne signalisierten in der ersten Lesung im Parlament ihre grundsätzliche Unterstützung. Nur die Linkspartei lehnt das Vorhaben ab. Die Bundesregierung will nach den Ermittlungspannen bei der Neonazi-Mordserie den Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Behörden verbessern. In einer neuen Datei sollen gewaltbereite Rechtsextremisten zentral erfasst werden.
Viel Zustimmung im Bundestag für das Vorhaben des Innenministers, den Rechtsextremismus mit einer sogenannten Verbunddatei zu bekämpfen. Darin sollen die Taten rechter Gewalttäter gespeichert werden. Zugriff auf die Datei hätten vor allem Polizei und Verfassungsschutz.
Wenn es uns gelingt, auch nur eine Tat zu verhindern, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, dann hat sich alles gelohnt, auch die Einrichtung dieser Verbunddatei. Und ich bitte das bei den Beratungen auch zu berücksichtigen. Vielen Dank.
Die Grünen sind trotz rechtlicher Bedenken für die Verbunddatei, weil der Staat mit aller Macht gegen Neonazis vorgehen müsse.
Nationalsozialismus ist keine Meinung, Nationalsozialismus ist ein Verbrechen.
Die Linkspartei dagegen warnte vor einer Gesinnungsdatei, in der womöglich auch linksgerichtete Kräfte erfasst würden.
Überhaupt, solange Rechtsextremisten verharmlost werden und Antifaschisten misstrauisch beäugt, ist etwas faul.
Uneinig sind sich Opposition und Regierung über ein erneutes Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme NPD.
Das sind die Biedermänner, die die Kreide gefressen haben und hinter denen sich die Brandstifter verbergen. Und deshalb müssen alle Anstrengungen entschlossen unternommen werden, um diese Partei endlich zu verbieten.
Ein Verfahren, das scheitert. Und es ist schon eins gescheitert, kann sich diese Demokratie nicht leisten.
Unterdessen trafen sich heute die Mitglieder der Untersuchungsausschüsse von Bundestag und Thüringer Landtag. Sie wollen Fahndungspannen aufklären und ihre Erkenntnisse künftig austauschen.
Die Staats- und Regierungschefs der EU sind in Brüssel zu ihrem Frühjahrsgipfel zusammengekommen. Sie wollen unter anderem darüber beraten, wie Wachstum und Beschäftigung in Europa angekurbelt werden können. Außerdem soll ein Fiskalpakt für mehr Haushaltsdisziplin unterschrieben werden. Offiziell nicht auf der Tagesordnung, aber weiter in der Diskussion ist auch, die Mittel für den künftigen europäischen Rettungsfonds ESM aufzustocken.
Es gibt ihn noch. Wenigstens beim Gipfeltreffen der Christdemokraten taucht Silvio Berlusconi auf, als wäre nichts passiert. Nicht der einzige Grund, warum dieses Treffen wirkt, als ereigne es sich in anderer Zeit. Der Kommissionspräsident etwa kommt mitten in der Krise, in der Europa sich nur mit Milliardensummen auf den Beinen hält, zu einem sehr eigenen Urteil. Wir sind in einem besseren Zustand als vor der Krise. Und dann zählt José Manuel Barroso all die Beschlüsse der jüngeren Vergangenheit auf, von denen freilich niemand weiß, ob sie etwa Griechenland wirklich auf die Beine helfen werden. Dessen Finanzminister wiederum macht deutlich, dass er auf kluge Ratschläge aus Europa gern verzichten könnte. Gefragt, was er erwarte, erwidert er knapp: Geld also, und das wird er auch bekommen. Die Finanzminister der Eurozone, die schon vor dem Gipfel zusammenkommen, haben 30 Milliarden freigegeben, um den Schuldenschnitt abzusichern. Und falls der klappt, richten sie sich auf weitere Zahlungen ein.
Griechenland hat große Anstrengungen unternommen, ist auf einem guten Weg. Deswegen sind wir heute einen wichtigen Schritt vorangekommen.
Der Gipfel selbst widmet sich wie in jedem Frühjahr der Frage, wie Europa mehr Wachstum erreichen kann. Der Kanzlerin ist überdies wichtig, dass hier der Fiskalpakt unterschrieben wird, für den sie selbst sich stark gemacht hatte.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal, auch gerade für die Euro-Mitgliedstaaten, die damit zeigen, dass sie der Stabilität in Zukunft Vorrang einräumen.
Stabilität gibt es auf jeden Fall für ihn. Ratspräsident Van Rompuy erhält eine zweite Amtszeit und wird nun auch offiziell Präsident der Eurozonengipfel. Vor allem in dieser Rolle wird er bald wieder Krisentreffen leiten.
Zum Stand der Gespräche jetzt live aus Brüssel, Rolf-Dieter Krause.
Selbst einigen Regierungschefs erscheint das merkwürdig. Draußen ist Krise, aber hier auf dem Gipfel soll kaum die Rede davon sein. Die wichtigsten Fragen sind ausgeklammert. Dass etwa Europas Zentralbank nun schon zum zweiten Mal hunderte Milliarden Euro zu Tiefstzinsen auf den Markt wirft und damit die Inflationsgefahr erhöht, darüber debattieren Finanzexperten und Wirtschaftsprofessoren, aber nicht die Politik. Und die Diskussion um die Verstärkung des neuen Rettungsschirms, offiziell heißt er Europäischer Stabilitätsmechanismus, ist überall längst im Gang, aber nicht hier. Deutschland leistet hinhaltenden Widerstand, aber fast ganz Europa rechnet damit, dass es am Ende einlenkt. Es wäre ja nicht das erste Mal. Zurück nach Hamburg.
In Syrien wird die Lage der Menschen in den umkämpften Gebieten immer verzweifelter. Dramatische Szenen spielten sich heute in Homs ab. Nach wochenlangem Dauerbeschuss durch Regierungstruppen musste sich die Opposition aus einem der Stadtviertel zurückziehen, weil es an Waffen und Munition fehlte. Es gab erneut zahlreiche Tote und Verletzte.
Rückzug der bewaffneten Aufständischen aus dem zerstörten Viertel Baba Amr. Aktivisten haben diese Bilder heute ins Internet gestellt und berichten, dass die Opposition Baba Amr aufgegeben hat. Nachzuprüfen ist es aber nicht. Zur gleichen Zeit in Paris: Oppositionsgruppen im Exil gründen einen Militärrat. Der soll den bewaffneten Kampf gegen Präsident Assad koordinieren. Wir richten ein Büro ein, das sich aus Soldaten und Zivilpersonen zusammensetzt. Sie sollen den militärischen Widerstand besser organisieren und die bewaffneten Gruppen zusammenführen, damit alle Oppositionskämpfe einer zentralen Kraft unterstehen. In Kairo setzt man weiter auf Diplomatie. Die Arabische Liga fordert erneut ein Ende der Gewalt. Wir brauchen jetzt einen sofortigen Waffenstillstand mit Hilfe einer einstimmigen Resolution des UN-Sicherheitsrats. Dieser Waffenstillstand soll überwacht werden, damit Nahrungsmittel und Medikamente nach Syrien gelangen können. Dann erst kann Kofi Annan eine politische Lösung durchsetzen. Kofi Annan, der UN-Sondervermittler für Syrien, wird morgen in Kairo erwartet und will danach so schnell wie möglich nach Damaskus reisen. In Syrien sind auch heute wieder Demonstranten auf der Straße, berichten Menschenrechtsgruppen, so wie hier in Dara. Ihr Protest ein Zeichen der Solidarität mit den 4000 Zivilisten, die noch immer in Baba Amr ausharren sollen.
Wer von heute an die Internetsuchmaschine Google nutzt, muss davon ausgehen, dass seine Daten gesammelt und mit seinen Daten bei anderen Google-Diensten abgeglichen werden. Trotz Kritik von Datenschützern hat der US-Konzern damit begonnen, die Nutzerinformationen seiner rund 70 Internetdienste zu bündeln und zusammen auszuwerten. Kritiker befürchten, diese neue Praxis könnte zum gläsernen Internetnutzer führen.
Google kennt die Geheimnisse seiner Nutzer, weiß, was ihnen gefällt, wer mit wem Kontakt hat, erfasst, wo sie leben. Für Millionen ist die Suchmaschine mit all ihren Anwendungen zum täglichen Begleiter geworden. Seit heute gilt für 60 Google-Dienste nur noch eine Datenschutzerklärung.
Sie wissen, wie wir uns im Netz bewegen. Sie wissen, was uns interessiert. Sie wissen, was wir kaufen, welche Werbung wir uns anschauen. Sie wissen über die Android-Betriebssysteme auch, wie wir uns bewegen auf der Welt, über die Smartphones. Sie wissen, welche Videos wir mögen. Sie wissen, welche Reiseziele uns interessieren. Alles das weiß Google und das werden sie kapitalisieren.
Die neue Erklärung erlaubt dem Unternehmen jetzt, alles mit allem zu verknüpfen. Zum Beispiel Informationen aus der Google-Suche mit Daten von der Videoplattform YouTube und dem Kartendienst Maps.
Das bedeutet, dass das Unternehmen sehr viel mehr über uns weiß und nicht nur getrennt speichert, sondern gegebenenfalls miteinander verknüpft. Da ist man einem allgemeinen Persönlichkeitsprofil schon ziemlich nah.
Hinzu kommt, die Datenschutzerklärung bleibt in einigen Punkten vage. Die Suchmaschine hält sich für die Zukunft viele Möglichkeiten offen. Das Unternehmen versichert, die Änderungen seien vor allem im Sinne der Nutzer.
Das Verfahren, dass Informationen über verschiedene Produkte hinweg genutzt werden und produktübergreifend auch verknüpft werden, ist kein neues. Wir haben das in der Vergangenheit schon gemacht im Rahmen der bestehenden Datenschutzerklärung.
Die Debatte nutzt alternativen Anbietern, Suchmaschinen, die keine Nutzerdaten speichern.
Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes stehen harte Auseinandersetzungen bevor. Gleich zum Ende der ersten Verhandlungsrunde kündigte die Gewerkschaft Verdi für kommende Woche bundesweite Warnstreiks an. Verdi-Chef Bzirske erklärte, die Arbeitgeber hätten in Potsdam kein Angebot für die 2 Millionen Beschäftigten vorgelegt. Verdi und die Tarifunion des Beamtenbundes DBB fordern 6,5% mehr Geld. Der geplante Vergleich zwischen der Deutschen Bank und den Erben des verstorbenen Medienunternehmers Kirch kommt nicht zustande. Der Vorstand der Deutschen Bank lehnte einen entsprechenden Vorschlag einvernehmlich ab. Er sah vor, dass die Bank den Erben rund 800 Millionen Euro zahlt, um den Rechtsstreit um die Kirch-Insolvenz zu beenden. Kirch hatte die Deutsche Bank nach dem Zusammenbruch seines Unternehmens auf Schadensersatz verklagt. Er sah Interviewäußerungen des damaligen Bankchefs Breuer als Auslöser für die Pleite an.
Erstmals haben in Frankfurt tausende Menschen für den dortigen Flughafen demonstriert. Die mehr als 7000 Teilnehmer folgten dem Aufruf einer von Fraport, Lufthansa und Condor gegründeten Initiative für die weitere Entwicklung des Standortes.
Nach 3 Tagen auf dem Deck der havarierten Costa Allegra konnten die Passagiere heute von Bord gehen. Ein Schlepper zog das Kreuzfahrtschiff am Morgen in den Hafen der Seychelleninsel Mahé. Am Montag war im Maschinenraum der Costa Allegra ein Feuer ausgebrochen. Das Schiff trieb danach ohne Strom manövrierunfähig im Indischen Ozean.
Endlich im sicheren Hafen. Als die Costa Allegra heute auf der Seychelleninsel Mahé festmacht, haben die Passagiere 3 strapaziöse Tage hinter sich, ohne Licht, ohne Klimaanlage. Es war einfach unangenehm. Es gab nur kaltes Essen, man konnte kaum schlafen, die Hitze war unerträglich. Unter den 627 Passagieren sind auch 38 Deutsche.
Die Crew war sehr gut und hat sich um alles gekümmert. Das muss man sagen, was sehr in Ordnung. Also wir sind sehr glücklich, dass wir hier alle rausgekommen sind.
Die Passagiere verbrachten die vergangenen Nächte auf Behelfsbetten an Deck. Nach einem Brand im Maschinenraum waren Strom und Klimaanlage ausgefallen. Der Kapitän soll umsichtig und schnell reagiert haben. Zurzeit wird ermittelt, wie es zu dem Brand im Maschinenraum gekommen ist und warum 4 Stunden später auch der Notstromgenerator ausgefallen ist. Rund 250 Passagiere werden heute Abend den Heimflug antreten. Mehr als die Hälfte der Passagiere aber will noch ein paar Tage auf den Seychellen Urlaub machen, auf Kosten der Reederei.
Am ersten Tag der Biathlon-WM im bayerischen Ruhpolding gab es die erste Medaille für das deutsche Team. Die Mixed-Staffel mit Andrea Henkel, Magdalena Neuner, Andreas Birnbacher und Schlussläufer Arndt Pfeiffer holte Bronze hinter den siegreichen Norwegern und den Slowenen. Der italienische Liedermacher Lucio Dalla ist tot. Er starb während einer Tournee durch die Schweiz, wie seine Agentur bestätigte. Medienberichten zufolge hatte er einen Herzinfarkt. Der 68-jährige Sänger galt als einer der bedeutendsten Musiker Italiens, war aber auch international bekannt. Staatspräsident Napolitano sagte, Generationen von Italienern würden Dalla vermissen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 2. März.
Das Hoch über Frankreich verlagert sich zur Nordsee. In den Nordosten Deutschlands fließt dabei kühlere und auch trockenere Luft, sodass sich dort morgen häufiger die Sonne zeigen kann. Sonne auch im Süden. In den Gebieten dazwischen hält sich oft zäher Hochnebel. Zu Beginn der Nacht ist es im Süden und in der Mitte vielerorts klar. Gebietsweise wabert Nebel. Im Norden gibt's noch dichte Wolken, die nur örtlich Lücken bekommen. Morgen etwa vom Schwarzwald übers Allgäu bis zur Salzach meist sonnig. Auch im Nordosten setzt sich im Tagesverlauf verbreitet die Sonne durch. Im übrigen Land ist es meist trübe, vereinzelt nieselt es ein wenig. Schwacher im Nordosten, zeitweise mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Unter klarem Himmel im Süden heute Nacht örtlich leichter Frost, in der Kölner Bucht bis 8 Grad. Morgen Temperaturen von 6 Grad auf Rügen bis 18 Grad am Hochrhein. Am Samstag noch ähnliches Wetter, aber am Sonntag wieder kühler und unbeständiger, gebietsweise fällt Regen. Am Montag ist bei weiter sinkenden Temperaturen im westlichen und südwestlichen Bergland wieder Schnee dabei.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni. Darin Deutschland trennt Gewinner und Verlierer des Streits um den Bundespräsidenten und Regeländerung, wie mehr Menschen für die Organspende gewonnen werden sollen.